This is Sprawl Radio.
Willkommen im Sprawl. Wir sind nicht mehr im Außerland, wir sind zurück im Otherland. Willkommen zu der 18. Folge von Otherland on Air. Und gleich geht die Quizfrage an euch beide raus, wobei ihr wisst es ja schon. Ich frage sie mal euch da draußen in die Runde. Wie viele Folgen haben wir eigentlich letztes Jahr aufgenommen, 2025? Schreibt uns mal in die Shownotes, in die Kommentare, wie viele Folgen das waren. Und ansonsten, ja, begrüße ich zu diesem Format natürlich, der Esel nennt sich nicht zuerst. Ich begrüße nämlich erst den Co-Host Alexander Schwiewager. Alex, hallo.
Hallo, guten Abend.
Und natürlich den, ja, den quasi den zweiten oder den dritten Co-Host dieses Formats, denn Wolf ist natürlich ja, sehr wichtig für dieses Format, Otherland on Air. Hallo Wolf aus dem Otherland Bookshop in Berlin.
Hallo Stefan, hallo Alex, schön euch wieder zu sehen und zu hören, für alle die, die euch gerade nicht sehen. Es ist schön, wieder dabei zu sein.
Yes, also wir werden das wieder wie immer zu dritt schaukeln, dieses schöne Format. Was ist das Format eigentlich? Alex, kannst du uns kurz einführen?
Es ist Deutschlands einzigstes Podcast-Format über Buchtipps aus dem Otherland Bookshop in Berlin. Warum ist das was Besonderes? Es ist eure Anlaufstelle für Sci-Fi, Horror, Fantasy. Und hier bei uns im Format könnt ihr auf dem Laufenden bleiben. Was sind die heißesten Tipps? Und dafür haben wir Wolf mitgebracht, denn der Mann weiß gut Bescheid. Außerdem ist es wieder der Zeit für den alle Jahre wiederkehrenden Jahresrückblick mit den bestverkauftesten Büchern aus eurem Laden. Und das sind natürlich ganz besondere Tipps, aber vielleicht gibt es auch das ein oder das andere, was Wolf noch mitgebracht hat, was sich auch zu lesen lohnt.
Das ist jetzt schon der 6. Rückblick, den wir zusammen machen. Das ist nochmal so ein kleiner Funfact nebenbei. Aber ja, genau. Wow. Ja, du musst uns nochmal erklären, Wolf, du hast uns jetzt eine Top 10 mitgebracht aus dem Laden. Wie setzt sich die Top 10 denn zusammen?
Okay, also erstmal schön, wie gesagt, schön wieder hier zu sein und auf das Jahr zurückzublicken. Die Top 10 im Otherland setzt sich tatsächlich rein aus den Verkaufszahlen zusammen über das vergangene Jahr, also in diesem Fall 2025. Das sind rein nach Menge verkauft die Bücher, die wir am meisten verkauft haben in dem jeweiligen Jahr.
Yes. Und ich würde sagen, wir fangen wie immer unten an, die 10.
Yes. Man muss vielleicht noch kurz so einen kleinen Vorab-Ding. Wir haben immer wieder die Reisevertreter aus den Verlagen bei uns. Also jetzt von Heine Verlagen und so weiter. Das Reisevertreter sind praktisch die Leute, die von den Verlagen geschickt werden, die vorbeikommen und fragen, wie läuft's? Darf ich euch die Neuheiten präsentieren? Wollt ihr direkt bei mir vorbestellen? Und wenn man direkt bei diesen Reisevertretern bestellt, gibt es dann quasi einen Sonderrabatt, noch einen kleinen. Ne? Das ist so ein Oldschool-Buchhandel-Ding, was eben noch existiert. Sehr schön, weil man auch dann so ein bisschen sich ein direktes Feedback geben kann, wie es denn jetzt vor Ort aussieht und auch ein bisschen so Insider von den Verlagen mitkriegt. Das Lustige ist immer, wenn diese Reisevertreter zu uns ins Otherland kommen und wir über diese Bücher reden, die bei uns auf der Top 10 zum Beispiel sind, sind die immer sehr baff, weil die sagen, okay, das ist nur bei euch so. Also diese Top 10 im Otherland ist wirklich speziell Otherland, auch insoweit, weil wir uns als Beratungsbuchhandlung sehen. Und selbst jetzt so ein Titel wie Nummer 10 auf der Top 10 2025 im Otherland, wie Tagebuch eines Killerbots von Martha Wells, der ja auf, ich glaube, Disney? Nee, Apple Plus? Apple Disney, ja. Keine Ahnung. Irgendein dieser furchtbaren Streaming-Dienste. Verfilmt wurde, der eigentlich schon einen Namen dann hat. Ne? Also es ist ja schon was Großes, was verfilmt wird. Dieses Buch ist nirgendwo anders auf einer Bestsellerliste und wir haben im Otherland die besten Verkaufszahlen von diesem Buch. Und das ist eben sehr erstaunlich, weil wir das ja schon so wahrnehmen. Ich meine, dieses Buch ist 2022 rausgekommen, war damals schon unser Jahresbestseller, also wirklich der Platz Nummer 1 und ist jetzt für 25, immer noch in unserer Top 10, weil wir es eben gerne empfehlen. Und das macht uns eben als Otherland aus und deshalb ist unsere Top 10 auch so ein besonderes Ding und auch für diese Verlage so ein Freak of Nature, weil die praktisch da drauf gucken und sagen, wow, so sieht's aus, wenn man was halt mit viel Leidenschaft empfiehlt und gut findet.
Genau, Qualität nicht vor Quantität, Na, doch, durchaus, weil die Quantität entscheidet dann ja nicht nur über die Qualität, willst du damit ja, glaube ich, auch ein bisschen sagen.
Genau, also vergleichsweise sind unsere Verkaufszahlen natürlich ein Witz, der nirgendwo erwähnt wird, aber für uns spielt das natürlich eine Rolle und das macht natürlich auch den Verlagen Hoffnung, dass irgendwo anders die Sachen vielleicht auch besser laufen, wenn sie halt irgendwie ein bisschen besser promoted werden würden. Also auf Platz 10, Tagebuch eines Killerbots. Der Roboter, der sich selber hackt und eigentlich sehr schüchtern ist und seinen Blick auf die Welt und die Menschen erzählt. Immer noch großartig als Einstieg in die Science Fiction. Nummer 9, Mountain in the Sea. Das ist die englische Ausgabe der deutschen Version Die Stimme der Kraken von Ray Naylor, auf Deutsch bei Glatt Cotta erschienen. Großartiges Buch über eine Zukunft, in der es eben sehr viel um Wahrnehmung, Intelligenz, was ist Intelligenz geht, Flüchtlinge, sehr hoffnungsvolles Buch auch. Interessanterweise ist ist letztes Jahr der neue von Ray Naylor auf Englisch erschienen, Where the Axe is Buried, und der ist sowas von freaking düster über ein Europa, das von KIs gesteuert wird und eigentlich komplett unter russischer Kontrolle ist. Yo, also da hat man wirklich gemerkt, er hat sich mit der aktuellen politischen Situation auseinandergesetzt in Europa und hat da keinen tollen Blick drauf. Großartiges Buch. Ray Naylor ist wirklich einer, ist sein zweites dann, Where the Axe is Buried. Mountain in the Sea war sein erster. Und dazwischen hat er noch eine Novelle gehabt, The Tusks of Creation. Aber der ist wirklich einer der Autoren, die man beobachten sollte, weil er sehr viele Sachen verbindet und schriftstellerisch, schreibentechnisch einfach auf einem hohen Niveau agiert. Großartig. Aber wie gesagt, Where the Axe is Buried, wer den auf Englisch lesen will, man muss ein gutes Nervenkostüm haben, weil er zieht einen maximal runter.
Da habe ich noch so eine Frage, Wolf.
Gerne.
Zum Thema KI. Weil bei den Treffen, auf denen ich dann auch manchmal bin, bei den, vor allem bei Vier für die Zukunft, ja, aber auch bei anderen Treffen, erwähnst du manchmal so ein bisschen scherzhaft, aber ich glaube, du meinst es auch ein bisschen ernst, dass du keine Lust hast, nochmal über KI jetzt zu sprechen. Ja. Weil das ja gerade in der Sci-Fi auch so ein allgegenwärtiges Thema ist, ja, und du eigentlich lieber andere Themen in den Fokus bringen willst. Wie ist es denn dann mit den Empfehlungen, die ihr aussprecht? Also redet ihr dann auch über KI-Bücher oder lasst ihr die dann auch weg?
Naja, also das sollte man nicht falsch verstehen. Ich glaube, ich müsste das tatsächlich auch bei den Vier für die Zukunft-Veranstaltungen ein bisschen näher erklären. Wir haben uns da mit den Vier von der Zukunft, also mit Eike Mira, Theresa Hanig, Jens Lubadé und Nils Westerbör vorab kurz drüber unterhalten, und das Problem mit KI in Diskussion ist, es macht halt alles platt. Also du hast ein Gespräch über Liebe in der Zukunft und irgendjemand sagt, ja, aber KI, und bam, ist diese Diskussion darüber eigentlich in so eine Vermutungsangstnummer abgeglitten, weil KI halt alles können wird und KI alles anders machen wird und keiner weiß wie. Mhm. Und deshalb sind die Diskussionen dann ganz schnell auf einem Level, wo du eigentlich nicht mehr weiterkommst. Das Lustige jetzt mit Science Fiction und KI, ich meine, KI ist in der Science Fiction schon seit Ewigkeiten gegenwärtig, Asimov Foundation, die Roboter und alles. Trotzdem, und das ist sehr interessant, hat eigentlich das, was gerade jetzt mit LLMs passiert und prinzipiell, was die Veränderungen, die jetzt in unserer Gesellschaft stattfinden, über KI, das hat fast kein SF vorausgesagt. Also Voraussagen meine ich eh nicht. SF trifft keine Voraussagen, aber es stellt Vermutungen an und es stellt Wahrscheinlichkeiten auf und Blickpunkte und Perspektiven. Und das, was gerade da über uns hinwegrollt, ist so in der Art, meines Wissens nach, nirgendwo in einem SF aus früherer Zeit erwähnt worden. Und gerade ist die SF so ein bisschen in Schockstarre, weil sie ein bisschen anders wie beim Cyberpunk tatsächlich von der Realität eingeholt wurde und die Realität eigentlich das, was die SF erdacht hat an Möglichkeiten, verblassen lässt. So ist ein bisschen mein Blick drauf. Ich empfehle sehr gerne KI-Bücher. Meine Lieblingsgeschichte über KI ist tatsächlich The Wedding Gift von, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Counting Heads hat er geschrieben. Ist eine Kurzgeschichte, wo es praktisch darum geht, eine KI, Hologramm-KI von einem Snapshot von einer Hochzeit wird im Kristall eingeschlossen und 30 Jahre später wieder gefunden in einer Schachtel, und die KI in diesem Kristall, die beiden Menschen, die einen Snapshot im Hologramm da hatten, sind sehr glücklich geworden und die wirkliche Ehe ist inzwischen zerbrochen. Und das ist ein Wahnsinnsding. Also es ist wirklich unheimlich kraftvoll, was da drin steckt. Aber eben völlig abstrakt zu dem, womit wir gerade konfrontiert werden. Und das finde ich sehr spannend, weil eben da viel darüber diskutiert wird, was sollte man lesen in der SF, wenn man KI besser verstehen will. Und da tue ich mir ein bisschen schwer, aktuelle Empfehlungen auszusprechen.
Also wir hatten das Thema ja auch, als wir jetzt über die neue Lektüre gesprochen haben, was wir jetzt nächstes im Podcast lesen wollen, weil wir was Aktuelleres lesen wollten und dann doch irgendwie gesagt haben, alles, wo KI im Klappentext steht, erstmal raus, weil die Lust gerade nicht so da ist. Und jetzt, wo du das auch gesagt hast, kam es mir jetzt auch nochmal, also Beispiele gibt es natürlich sicherlich ohne Ende, aber wenn man jetzt an die klassischen KIs denkt, KI-Geschichten, die schon älter sind auch, auch bei so mainstreamige Sachen wie jetzt Terminator oder so, ist es halt immer die Singularität. Und auch bei populären, neueren Sachen, denke ich jetzt an sowas wie Pantopia, ist es ja eigentlich auch wieder dasselbe. Es wird natürlich in eine andere Richtung gedacht, aber es ist halt eben auch die Singularität. Und das ist ja genau der Punkt, wo KI gerade eigentlich in ganz andere Richtungen geht und andere Probleme mit sich bringt als die Singularität, die ja immer noch ein, sag ich mal, ziemlich abgehobenes dystopisches Konzept ist. Ich sehe da halt nur die Chance irgendwie, dass Geschichten entstehen könnten, die diese Aspekte eher ausloten und endlich mal wegkommen sozusagen von der Singularität und jetzt die Realität der Inspiration nehmen, quasi die Wirklichkeit zu beschreiben. Dann sind wir ja wieder so beim Cyberpunk-Gedanken. Vielleicht ist das sehr möglich, dass moderne Sci-Fi-Literatur das irgendwie hinbekommt, so mit KI umzugehen und nicht zum 5000. Mal die Singularität heraufzubeschwören.
Ich stimme dir da komplett zu. Also ich sehe es genauso. Ich sehe auch da gerade eine Entwicklung, gerade mit Ray Naylor, der in die Richtung guckt, okay, was ist, wenn das, was jetzt gerade läuft, tatsächlich richtig weiter schief geht? Wo stoßen wir denn da hin? Und sowas habe ich tatsächlich in der SF noch nicht gelesen. Das kommt, aber natürlich haben wir da immer so eine Reaktionsverzögerung in der SF, weil die Bücher natürlich, die Leute müssen das irgendwie aufsaugen, was da gerade passiert, das in ein Buch umsetzen, das muss veröffentlicht werden. Wir sprechen also, bevor so ein Event, wo wir jetzt alle geschockt sind, wow, es gibt LLMs und wow, ich rede mit ChatGPT, das dauert 2-3 Jahre, bis da ein Buch kommt. Und deshalb fühlt sich das gerade so an, als würde die SF da gar nicht drauf reagieren, aber doch, tut sie. Also, ja, genau.
Und tut sie das auch im nächsten Buch auf dem Platz Nummer 8?
Tatsächlich nicht. Schön eingeleitet, Stefan, vielen Dank. Zurück in die Arena gebracht. Parable of the Sower von Octavia E. Butler. Auch schon oft besprochen. Tatsächlich ein Buch, das komplett ohne KI, aber mit Klimawandel, komplett ohne KI auskommt, aber mit Klimawandel arbeitet. Immer noch eins der Bücher, die man gerade lesen sollte, vor allem mit der Situation in Amerika, vor knapp 30 Jahren von Octavia E. Butler geschrieben. Definitiv das Buch unserer Zeit auch, mit 30 Jahren Verzögerung. Definitiv. Platz 7. Das ist, bin ich sehr stolz drauf, dass wir diesen Titel auf Platz 7 in der Otherland Top 10 haben, weil A, es ist ein Sachbuch und B, es ist homegrown insoweit, dass es halt aus der Community quasi kommt. Und zwar ist es Zukunft ohne Angst, wie Antidystopien neue Perspektiven eröffnen von Isabella Herrmann. Isabella ist Politologin und beschäftigt sich beruflich jetzt mit den Möglichkeiten, die SF praktisch bietet, um unsere aktuelle Situation besser zu durchleuchten. Also sie berät Unternehmen, sie hält, spricht in Panels auf die aktuellen Situationen aus der Perspektive an Beispielen der SF. Zukunft ohne Angst ist ihr Sachbuch, wo sie eben darlegt, dass wir in der SF ein Problem mit Utopien haben. Weil Utopien prinzipiell was sind, was man eigentlich nicht erreichen kann und was man teilweise vielleicht auch gar nicht erreichen will, weil so deine Utopie ist mein größter Albtraum. Und das andere Ding ist, dass halt in der SF auch Dystopien sehr weit vertreten sind, die uns dann halt Angst vor der Zukunft machen. Und ihr Ansatz ist praktisch die Antidystopie, in der sie sagt, okay, das ist eigentlich ein ständiger Prozess, Zukunft zu erschaffen. Und wir sollten uns nicht Gedanken darüber machen, was an Zeitpunkt X in der Zukunft sein wird, sondern wie wir einen Zustand aktiv immer wieder korrigieren und erreichen können, den wir erreichen wollen. Also jetzt nicht ein Endzustand, sondern an eine Form des Zusammenlebens und der Technologie, die halt immer wieder neu bewertet werden muss. Und das fand ich wirklich großartig. Wir hatten die Premiere mit Zukunft ohne Angst mit Isabella. Und das war wirklich ein toller Abend, in dem mal eine andere Perspektive drauf kommt. Und weil Isabella eben als eine der wenigen wirklich professionell mit Science Fiction in der Gesellschaft arbeitet. Tolles Buch, tolle Lesetipps drin. Kann es wirklich empfehlen, kleines Büchlein, das man bei uns kriegen kann und das auf Platz 7 ist.
Das einzige Sachbuch in der Liste, wenn ich das richtig sehe.
Tatsächlich. Das ist korrekt. Platz Nummer 6 ist Die Horde im Gegenwind von Alain Damasio. Auch schon viel dazu gesagt. Spannende Info dann dazu. Wir haben da inzwischen knapp 100 Stück davon verkauft, was fürs Otherland, für so ein umfangreiches, teures Buch erstaunlich ist. Und das ist eben genau das, was das Otherland eben ausmacht. Wir sind eine Empfehlungsbuchhandlung und dieses Buch empfehlen wir, wenn jemand mal was anderes lesen will, was irgendwo in der Fantastik zwischen Science Fiction und Fantasy eingeordnet ist, was halt wirklich philosophisch verankert ist, großartiges Werk, das mich im wahrsten Sinne des Wortes weggeblasen hat. Besonderheit, im Moment kann ich auch noch mehr dazu sagen, lese ich Alain Damasios anderes Buch, Die Flüchtigen, was ein reiner SF ist. Dann Platz 5, Monk and Robot von A Psalm for the Wild Bill and A Prayer for the Crown Shy, der Doppelband von Becky Chambers. Auch im Deutschen erhältlich im Carcosa Verlag, in zwei Einzelbänden, sehr schönen Einzelbänden. Läuft so etwas unter dem neuen Subgenre Cozy Science Fiction, was ich jetzt immer so ein bisschen, ich mag diese ganzen, also jetzt Gritty Fantasy oder Dark Fantasy und Hard SF und ich finde diese, ich stolper immer ein bisschen über die Kategorien, was besonders an Monk and Robot ist und natürlich an Becky Chambers prinzipiell, genauso wie an ihren Wayfarer-Büchern, wie Der lange Weg zu einem kleinen sonnigen Planeten, ist einfach die Tatsache, das kann man auch jemand in Otherland in die Hand drücken, der sagt, ey, ich habe noch nie Science Fiction gelesen, ich habe keinen Bock auf Star Trek, ich habe keinen Bock auf Star Wars, ich will auch nicht diese Technik Gewitter der Hard-SF-Leute haben, ich will eine Zukunft, die mir Stoff zum Nachdenken gibt, die mich anregt und die mich aber auch nicht überfordert. Und Becky Chambers guckt eben sehr stark, können wir in Zukunft zusammenleben und was für Alternativen gibt es. Und da ist Monk and Robot eben auch eine Perspektive, wie Menschen und Roboter zusammenleben können und was das überhaupt bedeutet. Wirklich auf einer philosophischen Ebene. Und dafür liebe ich sie sehr. Ich kann auch gleich noch dazu sagen, Becky Chambers wird im Juli in Berlin sein, auf dem Metropolcon, der hier in Berlin stattfinden wird, was gleichzeitig der Eurocon ist. Sehr spannendes Event dieses Jahr. Das Otherland hat natürlich auch den offiziellen Büchertisch dort. Becky Chambers reist nicht viel und es wird eine Gelegenheit sein, sie mal live zu erleben. Wahrscheinlich ein paar Tage vorher auch in der Seabase bei einer Lesung. Das ist schon was, was ich als ein tolles Event ansehe, weil Chambers, wir werden noch viel von ihr hören in der Science Fiction und sie wird wenig reisen in Zukunft und das ist einfach eine Chance, sie mal tatsächlich hautnah zu erleben.
Also Chambers steht schon super lange auf meiner Leseliste. Ich habe sie noch nicht gelesen, aber Schande über mein Haupt. Aber Wolf, was ist denn Cozy Sci-Fi? Und Stefan, Anschlussfrage danach an dich, haben wir schon mal Cozy Sci-Fi gelesen? Wolf.
Cozy Fantasy ist ist in der Fantasy entstanden, dieses Cozy, der Cozy-Begriff, ist einfach so ein Wohlfühl. Ne? Also man liest was und man kuschelt sich in die Decke ein, trinkt eine heiße Schokolade dazu, mit einem ordentlichen Schuss rum und genießt einfach diese Welt, in der schon auch Sachen passieren, die vielleicht nicht immer angenehm sind, aber im Unterschied zu Dark SF oder Dark Fantasy, es gibt halt Lösungen, die in Reichweite sind. Also es gibt Konflikte, aber wie jetzt bei Mangan Robot, die Roboter sagen, wir wollen nicht mehr für euch arbeiten, wir brauchen eine Auszeit. Und anstatt wie jetzt in vielen anderen SFs zu Robot Wars kommt und die Menschen die Roboter zwingen, für sie zu arbeiten, sagen da eben die Menschen, oh shit, das tut uns total leid, was können wir für euch tun, was braucht ihr? Und die Roboter sagen, oh, wir wollen uns Ruhe haben, wir wollen da auf den Kontinent und uns zurückziehen. Und die Menschen sagen, oh, ja, alles kein Problem, machen wir. So, und das ist halt quasi, ne, was gibt es für alternative Entscheidungsmöglichkeiten, gesellschaftlich und einzeln und individuell, wie Welt anders aussehen kann. Und Cozy ist mehr oder weniger das Ding so, okay, ja, ich sehe plötzlich Alternativen, die nicht mit Overkill und Total Destruction enden. Und das ist halt so ein, ich darf mich auch wohlfühlen, ich darf es jetzt genießen. Ich muss nicht Octavia Butler immer lesen, wo jede Seite wehtut, sondern ich kann ein Buch lesen, was in der Zukunft spielt, wo ich denke, holy shit, in der Zukunft würde ich eigentlich auch gerne leben. Und das ist für mich so dieser Zugang, wir können uns nur zukünftig schaffen, über die wir auch uns Gedanken machen, über die wir reden. Weil nichts in dieser Welt ist in diese Welt gekommen, ohne dass wir uns nicht Gedanken darüber gemacht haben. Und wenn wir nur darüber nachdenken, wie scheiße es werden wird, Leute, dann wird es scheiße. Deshalb brauchen wir vielleicht ein bisschen Cozy SF. Reicht dir das, Alex?
Ja, ich kenne den Begriff Cozy halt eigentlich nur aus zwei anderen Richtungen, nämlich einmal so Videospiele.
Okay.
Wenn das so.
Idle Games.
Nee, das ist nicht Cozy. Cozy ist so, also Stardew Valley irgendwie, wo man so ein bisschen so Simulationen vielleicht, wo oft dann jetzt auch, sag ich mal, keine Kämpfe eine Rolle spielen, in welcher Form auch immer, sondern was anderes. Und Cozy Crime gibt's ja auch. Mhm. Und das ist ja eher, in dem Genre ist es ja eher so ein bisschen, weiß ich nicht, auf dem britischen Land irgendwie, so ein kleiner Mord auf dem Dorf irgendwie, aber jetzt auch nicht so super dramatisch und jetzt auch keine große Verschwörung im Hintergrund oder so. Und vielleicht auch, dass die Gewalt zurückgefahren wird. Was aber auch gleichzeitig heißt, Cozy heißt nicht automatisch konfliktfrei.
Genau.
Ich habe nur noch nie gehört, dass das jetzt auf andere Genres angewandt wird. Ich finde das eigentlich ganz spannend, wie sowas dann aussehen kann in anderen Genres.
Ich so. Finde es auch relativ inflationär. Es ist ja genauso wie bei Punk, ne? Solarpunk, Cyberpunk,
ja, klar.
Punk. Ich stolper da, wie gesagt, ein bisschen über mit diesen Kategorien. Es ist manchmal hilfreich, wenn Leute mir sagen im Buchladen, ja, ich habe jetzt gerade das und das gelesen, gibt es sowas auch in der SF? Und dann, ne, das ist praktisch so eine Hilfskonstruktion, um so ein bestimmtes Gefühl zu verstehen, wonach Leute suchen in bestimmten Büchern. Und das ist, wie du sagst, die Konflikte sind da, aber es geht halt nicht primär um Military oder um Technology, sondern es geht halt, wie gehen wir miteinander um und was für andere Lösungen gibt es in dieser Umgangsweise. Und da lehnt sich eben Becky Chambers auch eng an Ursula Le Guin an, die praktisch auch gesagt hat, okay, carry back your fiction, wir wollen nicht dauernd über den Krieger sprechen, sondern wir wollen über die Sachen sprechen, die wahrscheinlich viel relevanter sind in der Geschichte der Menschheit, auf diese ganzen Hunderttausende von Jahren gesehen, in denen wir gelebt haben als Menschen.
Ja. Also Cozy Sci-Fi haben wir, glaube ich, noch nicht so gelesen. Ich meine, der Begriff, der ist mir jetzt auch zum ersten Mal untergekommen, wobei ich schon mir was unter vorstellen kann, unter generell Cozy Literatur. Es gibt ja, ich glaube, die betreffen dich weniger, Wolf, diese 1000 irgendwie Mr. Moe's superschöner Buchhandel, so diese Bücher, die so heißen.
Yes.
Das sind, glaube ich, so typisches Beispiel für diese cozy Literatur, diese, so man nimmt, was du gerade beschrieben hast, das wird ja sogar im Buch dargestellt. Man nimmt sich irgendwie einen Tee und liest Bücher oder so.
Ja.
Wir haben aber tatsächlich schon eine Geschichte gelesen, die ich da so ein bisschen reinpacken würde. Die ist bei mir sehr präsent, weil ich die einfach sehr, sehr gut fand und immer noch finde.
Ja, ich weiß,
nämlich
was du sagen willst,
I'm Waiting for You.
Genau.
Und auch die Autorin Kim Bo-young, die ist ja auch in diesem Am Erdenhimmel leuchten die Sterne oder diese koreanische Sci-Fi-Sammlung, die ist sie auch vertreten. Und die Geschichte, die sie da geschrieben hat, ist auch so cozy Sci-Fi. Geht so in diese Richtung, weil sie nicht harmlos oder nicht doof, würde ich sagen, aber natürlich konfliktarm, kann man schon sagen. Und eben schon zukunftsgewandt und schon auch irgendwie emotional, aber jetzt nicht irgendwie, dass die Geschichte einen, ja, dass da um Krieg oder Robot Wars oder KI oder was weiß ich so geht. Deswegen auch nochmal Empfehlungen für die beiden Bücher, für diese koreanische Sci-Fi-Sammlung, aber auch für Kim Bo-young, die jetzt ja auf Deutsch erschienen ist, habe ich gesehen, bei Heine. Ich warte auf dich, heißt das Buch, glaube ich. Genau.
Ja, aber ich stimme dir da komplett zu. Also das Wichtige ist für mich auch, und die Bücher, die wir in der Richtung haben, die müssen nicht platt sein. Das muss jetzt nicht so ein Lalalala vor sich hintröpfeln sein, sondern das ist schon, da geht es schon auch um Sachen, die uns alle beschäftigen und auch Probleme, mit denen wir alle konfrontiert sind. Aber wie gesagt, die Lösungsansätze sind andere als draufhauen.
Und das ja, ich glaube, um das abzuschließen, deswegen stört mich dieses Label Cozy auch irgendwie total, merke ich gerade, weil klar, wenn man das so erklärt, so, ja, mit so einem Muckel mit so einem Tee, es klingt halt so ein bisschen danach Kopf aus irgendwie so, dass ich nicht herausfordern lassen. Nicht, dass jede Geschichte einen herausfordern muss, aber auch konfliktarme Geschichten oder philosophiearme Geschichten haben andere Aspekte, die einen dann halt bewegen. Man will ja bewegt werden irgendwie von Literatur. Das muss jetzt nicht immer intellektuelle Herausforderung sein oder Action, Horror, Gewalt oder was weiß ich sein. Und gleichzeitig, weil ich würde jetzt I'm Waiting for You nicht als cozy bezeichnen, von den Themen her, weil die hart sind, aber vom Lesegefühl schon. Und dann denke ich so, ja, das ist halt auch ein rein subjektiver Klassifizierungsbegriff eigentlich. Weil ich kann mich auch hinsetzen mit einem Gruselbuch und finde das mega cozy sozusagen, weil ich kenne die Tropes irgendwie und weiß, auf was ich mich einlasse und grusel mich dann so ein bisschen. Und das würde jetzt jemand anderes überhaupt nicht als cozy bezeichnen, weil es gruselig ist. So, aber für mich ist es halt so. Und das macht den Begriff halt auch so austauschbar, weil was der eine cozy findet, findet der andere abtörend
irgendwie. Würden wir jetzt Marcel Reich-Ranicki, rest in peace, würden wir ihn fragen, was cozy ist, würde er wahrscheinlich mit klassischer deutscher Literatur ankommen, wo ich sagen würde, das wäre meine Horrorvorstellung, mich da so mit so einem Schulbuch hinsetzen zu müssen, eine Schullektüre, Goethe oder sowas. Also nichts gegen diese großen Künstler, sind ja vor allem Männer. Aber das würde ich zum Beispiel nicht als cozy bezeichnen, weil es eher als anstrengend empfinden würde. Und das ist, glaube ich, was Alex sagt, ich bin es halt nicht gewohnt, sowas zu lesen. Und deswegen ist es für mich dann vielleicht nicht anstrengender als jetzt irgendwie Horrorbücher oder Sci-Fi oder was weiß ich.
Ja. Vielleicht ist das auch ein Sehnsuchtsgefühl von einer Generation jetzt, die gerade liest und in dieser Welt groß wird, die wir gerade um uns herum erleben und die einfach dann auch nach Alternativen gucken, die halt nicht so weit runterziehen. Aber okay, ja, ich stimme.
Ja, das finde ich aber einen guten Punkt. So, nachdem man gedoomstrollt hat, 3 Stunden, jetzt will man mal was lesen und dann soll das bitte was anderes sein.
Ganz genau, ja. Platz 4. Wir bleiben bei Becky Chambers. The Long Way to a Small Angry Planet auf Deutsch.
Ach Mensch, Wolf, das wollte ich doch auch mal lesen.
Ja, siehst du mal, solltest mal. Da sind jetzt schon 2 Titel von Becky Chambers in unserer Top 10 aus dem Jahr 2025, die du noch nicht gelesen hast. Auf Deutsch, der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten. Ein Teil aus der Wayfarer-Serie von ihr. Jedes Buch kann man daraus, also der erste Teil, kann man einzeln lesen. Das ist eben, genau, das lehnt auch eng an die Arbeit an Ursula Le Guin an, von den Grundgedanken her. Alles drin, da ist auch, da knallt es auch, aber trotzdem, es hat einen anderen Unterton und der ist eben, ich will mal sagen, divers, hoffnungsvoll und lösungsorientiert. Und da knackt es schon auch ganz schön. Also da ist schon auch Aura drin, aber das Aura ist halt, ja, so ist Leben und nicht absichtlich böse. Platz 3. Unerwartet, aber trotzdem Athos 2643 von Niels Westerwehr. Niels ist, seitdem Athos erschienen ist, war das 2020? Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Es war irgendwann, wir haben ja die Premiere im Otherland gemacht, unter dem Titel Nils allein im Otherland. Da waren nur ich, der Kameramann, Nils und die Vertreterin von Klett-Cotta. Und wir haben uns halt über das Buch unterhalten, weil man sich nicht zu mehr als 4 treffen durfte. Und das haben wir live gestreamt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her und seitdem ist Athos eigentlich in unserer Bestsellerliste drin. Ganz zu Recht, würde ich sagen, ist immer noch ein Titel, den ich sehr gerne empfehle. Schön als Background-Geschichte, wird gerade verfilmt von dem deutschen Regisseur, der auch, ich kann mir den Namen nicht merken, Feuchtgebiete gemacht hat. Hintergrundgeschichte, die Agentur Seven Elephants, ich habe es auch vergessen, die diese Stoffe praktisch scoutet für
David
ihn.
Wendt heißt er, benennt.
Danke. So. Ist im Otherland darauf gestoßen, hat Esther aus dem Otherland ihnen empfohlen, also die stolpern immer wieder bei uns rein und sagen, was müsste man denn da gerade, was wird sich denn lohnen zu verfilmen? Da wurde ihnen Athos großartig empfohlen.
Wolf, das würde ich mir auch mal wünschen, dass uns das mal jemand fragt, Stefan, regelmäßig. So, ey, was meint ihr, was sollte man mal verfilmen? Oh, ich habe da so ein paar Ideen.
Tja, dann brauchst du einen Job im Otherland, dann kannst du was machen.
Wir reden später.
Gerne. Noch eine Hintergrundgeschichte zu Athos. Wir haben schon viel über dieses Buch geredet, aber was ich auch sehr gerne erzähle. Stammkunde Marvelland kam irgendwann vor ein paar Monaten reinmarschiert. Kennen uns auch schon ein Weilchen. Und er meinte, du wirst nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Ich wurde auf der Kastanienallee angesprochen von Headhuntern, die gerade Statisten und Leute für die Verfilmung von Athos 2643 suchen. Und ich so, nee, oder? Und ja, die suchen gerade Leute, die ein Mönchsgesicht haben, was ich auch total geil finde als Kategorie. Und er wurde eben angesprochen und meinte, sag mal, hättest du Lust, ein Mönch in einer SF-Verfilmung zu spielen? Und der Typ so, ja, klar, super gerne. Und so ist er jetzt einer dieser Mönche, die in Athos auf dem Saturnmond Athos eben in dieser Mönchskolonie leben und spielt den. Und das finde ich grandios. Nils hat da selber eine Camouflage-Statistenrolle in dem Film und hat mir dann auch Fotos vom Set geschickt, wo er mit dem Otherland-Stammkunden praktisch Selfies gemacht hat, weil die halt, ja, Otherland. Es ist sehr nett, weil die Welt halt so klein erscheint und sich dann so um das Otherland dreht und man fühlt sich dann so als das schwarze Loch der Galaxie, um das sich alles dreht und das alles so schlingen wird. Fand ich sehr schön als Hintergrundgeschichte.
Zum Glück hast du jetzt nicht gesagt, dass sie auf der Kastanienallee gedreht haben. Das hätte mich nämlich sehr erschreckt. Das ist ja teilweise so eine. Ja, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, über wie das Set wohl ausgestaltet wird und so, ne, ja. Ob das gut aussieht. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, auf diesen Film, der dann wahrscheinlich übernächstes Jahr wahrscheinlich.
Ja. 27, ne? Glaube ich, ist er anvisiert aktuell.
Ja. Ich möchte natürlich noch anmerken, dass Athos nicht nur ein Otherland-Tipp ist, sondern auch ein Sprawl-Radio-Tipp. Wer das Buch dann jetzt sich kauft im Otherland und gelesen hat, kann dann gerne nochmal in die alten Folgen reingucken. Haben wir nämlich zwei Folgen zugemacht, Stefan. Eine davon auch, wo wir Nils im Interview dabei hatten.
Genau. Das heißt, der Film wird auch unseren Durchbruch bringen.
Yes! Für mich seid ihr schon lang durch mein Herz gebrochen.
So, danke, Wolf.
Ihr seid schon drin. Danke. Also macht euch keine Sorgen, alles wird gut. Platz 2. On Anarchism von Noam Chomsky. Witziger Titel in unserer Bestsellerliste, der auch eine kleine Hintergrundgeschichte hat. Wir kaufen teilweise aus, es gibt in England einen Großhändler, der kauft Restexemplare von Buchhandlungen auf. Das heißt, wenn Buchhandlungen pleite gehen in England und große Restbestände von bestimmten Titeln haben, kaufen die Bestände auf und verkaufen die weiter an zum Beispiel das Otherland. Und da gab es eben einen relativ großen Bestand an Noam Chomskys On Anarchism. Und wir haben gesagt, so, das ist schon ein Titel, den man auch mal gelesen haben sollte. Da nehmen wir mal ein paar. Und die lagen halt bei uns aus, ist ein kleines Büchchen. Und das ist inzwischen so bei uns, ah ja, das wollte ich auch schon immer mal lesen, nehme ich mal mit. Also wenn es zur anarchischen Revolution kommt, ist das Otherland wahrscheinlich nicht ganz schuld dran, weil wir das unter die Leute gebracht haben.
Sehr gut.
Ja, übrigens Bakunin, auch toller Typ, Anarchie, wenn man sich weiter damit beschäftigen will. Russischer Anarchist, auch tolles kleines Büchlein.
Hast du eigentlich mal Chomsky gelesen, Alex?
Nee.
Ich glaube, ich auch noch nicht.
Mein Wissen ist sehr oberflächlich.
Ich glaube, Profit Over People, das war damals so, ja. Als wir so Teenager waren, ging das irgendwie so mal rum irgendwie. Aber ich habe, glaube ich, nur reingelesen und es nicht wirklich vollendet. Aber auf jeden Fall ist mit Chomsky natürlich ein Begriff. Aber ich müsste vielleicht mich mal mit ihm beschäftigen. Können wir mal einen Podcast machen irgendwann, Alex?
Ja, finde ich tatsächlich auch echt keine schlechte Idee. Das ist schon relevant.
Wir haben ja schon mal über Anarchismus gesprochen. Ich glaube sogar in zwei Folgen.
Ja, Chomsky war ja auch Basis für Jiří Gusens Auseinandersetzung mit Cyberpunk teilweise, was so diese medientheoretischen Aspekte angeht und so.
Stimmt. Also, ja.
Ja, das ist, also On Anarchism ist auch ein kleines Büchlein, was man mal eben an einem Wochenende lesen kann. Lohnt sich da schon, finde ich. Platz 1.
Trommelwirbel.
Überraschung, Nils Westerberg mit Lüneham.
Ach was.
Ich bitte spreche diesen Titel nicht so aus, wie ich das gerade gemacht habe. Ich und Caro haben das tatsächlich im Otherland etabliert. Und Nils hat mir erzählt, es wurde von seiner Familie aufgenommen. Und wenn jetzt über das Buch gesprochen wird, sagt die Familie im Gleichklang Lüneham. Ham. Also, wirklich heißt es Lanham. Und ist Nils Westerbergs aktuelles neues Buch. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Ich bin sehr glücklich, dass er bei uns auf Platz 1 ist, weil er tatsächlich damit auch neuere Wege geht, wie bei Athos, andere Wege, und trotzdem was geschaffen hat, was meiner Meinung nach deutsche SF ist. Und das ist für mich in diesem Rahmen auch viel für die Zukunft, mit Eike, Theresa, Jens, ist das so ein wichtiges Prädikat. Okay, es kommt jetzt jemand rein und sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust, angloamerikanischen Sachen zu lesen. Ich will aber auch nicht Wolfgang Jeschke und die Oldschool-Jungs lesen. Was gibt's denn Neues? Und dann kann man einfach sagen, okay, Nils Westerbör bietet was, was da ein bisschen rausbricht und was dann doch meiner Meinung nach deutsche SF ist, die einen anderen Beat hat. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Tolles Feedback auch, das wir im Otherland gekriegt haben. Und ich freue mich schon drauf, mit Lineham die Verfolgungsjagd auf Athos 2643 im Otherland als das bestverkaufte Buch jemals im Otherland aufzunehmen. Weil im Moment ist Nils dabei, Cixin Liu mit den drei Sonnen vom Thron zu stoßen. Er hat noch irgendwie 10 Bücher, dann ist er unser bestverkauftes Buch im Otherland jemals. Und ich arbeite daran, Lineham die Verfolgungsjagd aufnehmen zu lassen. Also es sind schon zwei wichtige Bücher für uns im Otherland, die wir viel empfehlen und auch sehr lieben. Ich persönlich auch. Ja. Das wäre die 2025 Top 10.
Ja, sehr schön. Also Glückwünsche gehen raus an Nils. Also er hat es auch wirklich verdient mit seinen beiden Büchern, die Romane. Wir sind ja auch große Fans von Nils und seinem Werk. Deswegen, ja lest alle
auch da.
Nils Westerbohr.
Leinem genau. Gibt es auch Folgen dazu. Zwei Stück. Ja, auch eine mit Nils und eine mit der Besprechung.
Ja, unbedingt reinhören, Leute. Könnt ihr auch gerne mir die Links nochmal schicken, dann packe ich die auch in meine Werbung nochmal rein. Sehr, sehr gerne nochmal rumschubsen. Ein Nachtrag noch zur Top 10 vielleicht. Es wundern sich ja manchmal die Leute so, wenn sie die Top 10 vom letzten Jahr und danach angucken. Mann, das ist ja die Hälfte der Titel, sind ja die gleichen. Das erscheint erstmal langweilig, ist aber sehr spannend für uns im Otherland, weil die Verkaufszahlen letztendlich, die einen Titel in die Top 10 des Jahres bringen, sehr niedrig sind. Das heißt aber nicht, dass wir wenig Bücher verkaufen, sondern dass wir sehr breit verkaufen. Das heißt, wenn wir von einem Titel im Jahr 60 Stück verkauft haben, kommt er unter Umständen in die Top 10 rein. Aber wir haben halt dann insgesamt, ich weiß nicht, ich glaube 2025, 24.000 Bücher verkauft im Otherland. Und das ist im Verhältnis sehr, sehr gut, was wir da machen, weil es eben nicht einige wenige Spitzeltitel sind, die mit Hunderten von Verkäufen auf unsere Top 10 sind, sondern halt ein breites Angebot, das wirklich alle Bereiche abdeckt und von denen wir manche nur ein- oder zweimal verkauft haben, aber genau das macht uns auch aus.
Ja. Mhm. Ja. Yes. Und ist jetzt keine Negativwerbung, weil ich den Laden auch eigentlich ganz gerne mal besuche. Dussmann, da gibt es ja wirklich einiges auch an Filmen und Büchern und so weiter. Auch viele Sachbücher natürlich. Also anderes Angebot einfach. Aber deren Cypher-Abteilung ist ja eher so eine kleine Katastrophe, kann man sagen. Nein, also jetzt nicht, ich will jetzt nicht gegen die schießen. Mhm. Aber da sind dann eben genau die Bücher drin, die dann eben, keine Ahnung, zu Hunderten verkauft werden, aber immer nur die gleichen. So, und das ist dann, ihr seid eben eine Sci-Fi, Horror-Fantasy-Buchhandlung. Und wenn man eben das möchte, dann sollte man auch in solche Buchhandlungen wie eure gehen und eben da glücklich werden dann. Genau, und wenn man eben Krimis möchte, geht man eben zu euren Nachbarn. Also, das ist ja wirklich, das ist einfach das Angebot und das Interesse, was dann irgendwie auch das Publikum leiten sollte, wahrscheinlich.
Ja, so ist es. Und das Schöne ist ja auch, dass zum Beispiel die Leute vom Dussmann, wenn die Fragen haben, ja, können Sie mir nicht was empfehlen, dann sagen die Duss-Männer und Frauen eindeutig, ja, dann gehen wir ins Otherland. Also die Leute kommen wirklich explizit, wir waren gerade im Dussmann und die haben uns hierher geschickt, weil sie gerade aktuell keine Ahnung haben. Und das finde ich cool. Also das, ich sage auch, wenn jemand einen Titel sucht, den wir gerade nicht schnell bestellen können, hey, beste Chance, guck in die Buchhandlung hier um die Ecke, aber das größte Angebot hat eben jetzt Dussmann und man empfiehlt sich gegenseitig. Also es ist ja auch, wir machen andere Sachen und haben andere Expertisen und Angebot und ja, völlig problemlos.
Ja. Und genau, wann fangt ihr an mit den Öffnungszeiten wie Dussmann? So nachts und am Wochenende?
Also wenn ich da bald arbeite, dann
oh yes, immer genau. Alex ist Alex. Immer dann da. Ja, wir richten hinten das Büro, bauen wir um zu Alex' kleiner Höhle Und da kriecht er dann immerhin vor, wenn wir Feierabend machen, dann krabbelt er so durch den Höhleneingang nach vorne und übernimmt das
Kommando. Aber an so eine Nachtklappe brauche ich aber. Also die Leute dürfen nicht in den Laden rein, weil habe ich Angst.
Ah ja, ja, gut, so eine, so eine Schublade, ne?
Ja. Ja, was wollen Sie immer Leine reingepackt? So hier, nimm das.
Ja. Und du legst die Bücher mit Handschuhen rein. Du fasst sie nicht so an, sondern du legst sie mit Handschuhen rein. Mhm.
Geil. Ja, okay, wir haben noch was zu besprechen. Wir haben noch, also wir haben ja schon über unsere Top-Bücher des letzten Jahres gesprochen, in der letzten Folge. Also zumindest Alex hat das gemacht, weil ich habe ja nicht so viel gelesen letztes Jahr, seit der Halbjahresfolge wiederum. Aber Wolf, wir sind noch gespannt, was denn deine Top-3-Bücher letztes Jahr waren.
Ja, also ich habe jetzt kurz Gedanken drüber gemacht. Ich habe sehr viel gelesen, muss ich sagen. Ich habe echt wirklich viel gelesen. Ich interessiere mich ja auch nebenher noch für Geschichte und Politik. Viele Biografien gelesen, Geschichtsbücher. Jetzt aus dem Genre raus habe ich einfach ein paar Sachen aufgeschrieben, die so ungefähr verorten, wo ich da gerade bin und meine Tipps dazu. Ist zum einen, seit 2025 war wirklich einer der Titel Lyneham für mich. Lyneham von Nils Westerwerp. Definitiv ein Highlight letztes Jahr. Allerdings genauso wie Denial of Service von Aiki Mira, mit der Aiki wirklich ihr Experiment weitergeführt hat, die deutsche SF herauszufordern, sage ich jetzt mal so ein bisschen spitz, weil die Sprache, der Weltenbau, die Fragen, die drin sind, das ist eben inzwischen ein Markenzeichen für Aiki. Wirklich reinzugehen, wo es schwierig ist, wo es auch mehrdeutig ist und die Science-Fiction auch so ein bisschen offen zu lassen. Ne? Also Sachen in den Raum zu werfen und sagen, ja, guckt es euch an, ich weiß auch nicht, was es ist. Und das liebe ich, Denial of Service. Wir hatten auch die Premiere-Lesung bei uns. Großartig. Wow. Definitiv mein Lesetipp für Leute, die so ein bisschen an die Randbereiche des Möglichen der SF tasten wollen. Im Zuge dessen, tatsächlich im Anhang, gehört für mich für letztes Jahr auch noch die Andimonaden-Geschichtensammlung dazu. Das sind 12 Kurzgeschichten aus dem Andimon-Universum der Steinmüllers, die jetzt eben knapp, 40 Jahre später reingeschrieben wurden in dieses Universum. Und das ist für mich auch so praktisch die Zukunft der Vergangenheit. Also ein Buch, das vor 40 Jahren geschrieben wurde und jetzt kommt die Generation, die damit groß geworden ist, die Autorinnen, die damit groß geworden sind und schreiben ihre eigenen Geschichten weiter aus dem Universum. Ich meine, besser geht für mich Science Fiction nicht. Und das ist gerade so ein ich hab gejubelt, als ich das gesehen habe. Michael Wehren hat das Buch rausgebracht beim Memoranda Verlag. Und das ist ein Experiment, das große Verlage nicht mehr machen würden. Und das für mich eine Empfehlung ist, einfach, hey, das kann deutsche SF. Guckt es euch an. Kurzgeschichten von Leuten wie Aiki Mira. Großartig. Das wäre Science Fiction. Dann habe ich mein absoluter Überraschungstitel im Fantasy war Daughter's War von Christopher Bühlmann. Extrem dunkel, große Welt. 400 Seiten, in denen mehr passiert als in der Bibel. Es ist unglaublich, dieses Buch. Also wirklich sehr düster, harte Stellen. Es geht viel um Krieg in einer Fantasy-Welt, in der die Goblins, Schwarmwesen zum dritten Mal einen Kontinent überfallen und in den ersten beiden Kriegen halt zuerst die Pferde ausgelöscht wurden, die ihnen am meisten Probleme gemacht haben. Im zweiten Krieg fast alle Männer umgebracht wurden und im dritten Krieg sind halt nur noch die Frauen übrig, die versuchen praktisch den letzten Widerstand zu leisten mit Hilfe von einem Zauberer. Hammer! Daughter's War, Christopher Bühlmann, unbedingt lesen, auch wenn man prinzipiell wie ich nur auf Science Fiction steht.
Ich freue mich sehr über diesen Tipp, weil ich habe Christopher Bühlmann jetzt letztes Jahr auch entdeckt.
Ja.
Weil ich letztes Jahr ein Buch von ihm gelesen habe, nicht das, was letztes Jahr rauskam, nämlich Between Two Fires.
Ja.
Hatte ich hier im Podcast im Halbjahresrückblick, glaube ich, erwähnt. Was für mich das beste Buch ist, was ich letztes Jahr gelesen habe und eins meiner Lieblingsbücher aller Zeiten, glaube ich, geworden ist. Also ich finde das so fantastisch gut und ich habe aber auch schon eigentlich Empfehlungen zu so gut wie allen seinen Büchern gehört. Also den werde ich auf jeden Fall auch nochmal verfolgen und dann auch was von ihm lesen.
Ja. Also es ist wirklich beeindruckend, Moment, ich muss kurz meinen Akku anschließen. Stück. Zack. Und Strom. Ja. Was er für einen Weltenbau hat und welche Charakter er aufbaut. Also ich hoffe, er wird noch sehr lange leben und sehr viel schreiben und ich kann viel von ihm lesen. Und noch einen einzigen Tipp, den ich jetzt auch im Zusammenhang zu unserer Bestsellerliste bringen will, ist Die Flüchtigen von Alain Damasio, der eben Die Horde im Gegenwind geschrieben hat. Sein Science-Fiction-Buch über eine Überwachungszukunft, in der, wie wir jetzt eigentlich schon machen, wir selber die Daten für die Überwachung, für die totale Überwachung liefern. Und es gibt eben manche Menschen, die sich in den Zwischenraum der Realität flüchten, um dieser Überwachung zu entkommen. Ich bin in den ersten 100 Seiten wieder völlig fasziniert von der Sprache und der Tiefe der Überlegung, die eben sehr stark in französischer Philosophie um Derrida verankert ist. Wow, kann noch nicht so viel drüber sagen. Wie gesagt, 100 Seiten nur von einem relativ umfangreichen Band. Aber das ist auf jeden Fall meine aktuelle Lektüre, die mich unheimlich fasziniert, sprachlich in der Übersetzung von Milena Adam, die auch Die Horde im Gegenwind übersetzt hat. Wow, sehr empfehlenswert. Ja, das wären meine aktuellen Tipps.
Vielen Dank. Und last but not least haben wir noch kurz über Filme zu sprechen oder lang. Wir haben ja schon jetzt den bald demnächst erscheinenden Atos-Film erwähnt. Aber Alex, dir ist es nicht aufgefallen. Vielleicht ist es euch da draußen aufgefallen. Mhm. In unserer letzten Folge habe ich groß angekündigt, noch über meine drei Lieblingsfilme zu sprechen, was ich gar nicht gemacht habe.
Ach.
Ich habe meine Top 3 Filme gar nicht erwähnt. Ich habe nur andere Filme erwähnt, die nicht in der Liste sind. Deswegen jetzt noch nachgereicht meine Top 3 Filme letztes Jahr. Denn mir ist dann auch aufgefallen, hey, Moment mal, warum habe ich den Film eigentlich nicht erwähnt? Und die sind jetzt eben, ich habe alle Filme nicht erwähnt, die in meiner Liste drin sind. Deswegen haben wir zum Beispiel nicht gesprochen in der letzten Folge über meinen Platz 3, Bugonia. Ein Remake von dem koreanischen Film Save the Green Planet. Und jetzt ist eben ein Film von einem griechischen Regisseur, den Alex viel besser aussprechen kann als ich.
Yorgos Lanthimos.
Rausgekommen. Und das ist eben mein Platz 3. Hast du den gesehen, Wolf? Bugonia ist ja auch eigentlich Sci-Fi-relevant.
Okay.
Ja, ich kann ihn dir empfehlen.
Gerne.
Wahrscheinlich gibt es ihn jetzt auch auf Streaming schon, das weiß ich gar nicht.
Ja, gibt es.
Müsste auf jeden Fall schon raus sein. Der ist im Sommer hier gestartet, im Spätsommer, glaube ich. Es geht darum, dass ein CEO einer Firma, der ist im Original, ist es ein Mann, im neunten Neuverfilmung ist es eine Frau, wird entführt von einem, man könnte sagen, Verschwörungstheoretiker, Fragezeichen, auf jeden Fall jemanden, der so einem toxischen Männlichkeitsideal nacheifert, aber auch eben anderen, also eben auch ganz wirren Verschwörungserzählungen. Und er denkt eben, dass dieser CEO ein Alien ist. Und dann gibt es eben so ein bisschen kammerspielmäßig, ich rede jetzt irgendwie ein bisschen über beide Filme, merke ich gerade, weil die sind auch sehr ähnlich vom Aufbau her. Da geht es eben in so einem Kammerspiel darum, ob denn diese entführte Person wirklich ein Alien ist und ob die Aliens bald unsere Erde bevölkern werden und was die eigentlich für einen geheimen Plan haben. Wahrscheinlich habt ihr Bugonia auch teilweise schon gesehen da draußen. Auf jeden Fall mochte ich den Film eigentlich ganz gerne und deswegen nochmal der Tipp, mein
Aber
Platz
3. Das ist dein Drittlieblingsfilm dieses Jahr.
Ich fand den von den Sci-Fi-Filmen, Alex. Von den Sci-Fi.
Ach so, von den Sci-Fi-Filmen.
Genau.
Ach so. Ja, genau. Da war die Auswahl ja auch nicht so groß.
Genau, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Mein Platz 2 ist ein Geheimtipp, aber ich vermute mal, der wird noch seinen Weg nach Europa, nach Deutschland finden. Der lief schon auf Festivals und der wird auch auf weiteren Festivals hoffentlich laufen. Der wird irgendwie schon schaubar sein für euch da draußen. Das ist The Finn von Park Se-young, einem koreanischen Regisseur. Und der hat vorher auch einen Film gemacht, der auf einigen Festivals lief, nämlich The Fifth Thoracic Vertebra, wo es darum geht, dass sich Pilze in einer Matratze festsetzen und diese Matratze entwickelt dann ein Eigenleben, was das ganze Universum beeinflussen wird irgendwann. Und auch dieser neue Film, The Finn, ist sehr visuell gewaltig, könnte man sagen. Also mit wirklich wenig Mitteln wird da ganz viel geschaffen, nämlich eine dystopische Zukunft. Nord- und Südkorea sind wieder vereint, aber es ist eine Naturkatastrophe geschehen. Irgendwas ist da in der Luft, sodass man den Film durch so einen Filter sieht, der so ganz psychedelische Farben uns auf die Leinwand zaubert. Und es geht eben um das wiedervereinte Korea, was aber eher so ein bisschen nordkoreanisch geprägt ist. Also es ist irgendwie eine Diktatur. Man hört die ganze Zeit Lautsprecher durchsagen. Die Ästhetik ist so sehr von diesen nordkoreanischen Werbeplakaten geprägt. Und es leben abseits der Mauern der großen Städte am Ozean, leben irgendwie Wesen mit mit so, wie heißt, was heißt denn Finne auf Finne? Finne, sagt man das?
Also Flosse. So, Flosse.
Nee, nicht Flossen, sondern Kiemen, sagt man. Oder Flossen, genau.
Kiemen?
So, also, was ist denn The Fin? Ist die Flosse, oder?
Ja, also Fin bei Haien. Finning heißt der Rücken, Flosse ist Fin, ja.
Ja, okay, okay, genau.
Finne
ja.
Auf Deutsch, aber die Finne sind nicht alle Flossen. Gut, aber wenn ihr mehr darüber wissen wollt, müsst ihr Stefans und meinen Haifischfilm-Podcast hören. Genau. Ich muss kurz richtig stellen, weil wir haben schon mal einen Joke gemacht. Stefan und ich haben keinen anderen Podcast. Noch nicht.
Noch haben wir keinen Haifischfilm-Podcast. Auf jeden Fall geht es darum, dass dann diese Wesen, diese fischähnlichen Mutanten, eigentlich sind die gar nicht so fischähnlich, aber die haben halt Finnen. Und die kommen dann, die wollen eben, ja, die sind eben eine Bedrohung aus irgendeinem Grund, der im Film dann auch vielleicht erklärt wird, vielleicht auch nicht. Und dann gibt es eben, die werden eben zur Zwangsarbeit gezwungen, weil die müssen das toxische Meer aufräumen. Und dann gibt es eben einen Plot, oder der Hauptplot des Films ist dann eben, wie einer dieser Mutanten sich auf den Weg macht ins Inland, und um eine Mission zu erfüllen, nämlich die Finne eines verstorbenen Kameraden zu überbringen an seine, an eine verwandte Person. Das ist so der Plot des Films. Aber der Film ist eben wahnsinnig, weil der total bunt ist und total psychedelisch. Es werden so alte Schlager verfremdet eingespielt. Das ist dann der Soundtrack des Films. Also ein sehr verrückter koreanischer Science-Fiction-Film, den ich wirklich sehr empfehlen kann. Ich habe ihn auf dem Filmfestival, auf dem ich war, zweimal geschaut, damit ich ihn mir sozusagen gut merken kann. Also ein ganz toller Film. The Fin, Platz 2. Und Platz 1, top aktueller Tipp, ist 28 Years Later. Zombie-Dystopie, es geht um Infizierte. Ich glaube, ich muss euch die Story von 28 ja jetzt gar nicht so groß weiter erzählen. Wir haben ja auch im Podcast schon drüber gesprochen. Mhm. Das hört euch die Folge dann nochmal an. Wir fanden den Film beide sehr gut. 28 Years Later, Part 1, könnte man sagen. Und jetzt ist eben mit The Bone Temple ja auch der zweite Teil im Kino. Das heißt, und beide Filme lohnen sich, finde ich, sehr. Deswegen ist das mein Platz 1 geworden. Hast du den denn gesehen, Wolf? Oder hast du damals 28 Days Later gesehen?
Ich hatte 28 Days Later gesehen, tatsächlich, sehr lange her. Fand ihn auch gut. Wollte Bone Temple auch sehen, bin irgendwie noch nicht in dazugekommen. Aber hab davon gehört und ja, würde mich interessieren.
Yes. Okay, das wäre meine Top 3. Alex, kannst du die unterschreiben? Also ich meine, du hast ja auch zweite Filme zumindest gesehen.
Also The Fin wird ja niemand sehen können in Deutschland. Oder der wird ja hier nicht released werden.
Ich hoffe doch irgendwie
mal.
Glaubst du irgendwann.
Ja, ach, meine Top 3 Science-Fiction-Filme, also gibt es jetzt auch nicht so viel Auswahl, ist Predator, Killer of Killers, ist besser als 28 Years Later, ist besser als Predator Badlands. So, das sind meine Top 3.
Okay. Alright, Wolf, du bist ja auch hier, um über deine Filme zu sprechen. Du bist ja, wie hat man jetzt schon rausgehört, nicht so der Riesen-Cineast, aber trotzdem hast du uns vielleicht ein paar Filmtipps mitgebracht.
Also das Lustige ist, ich liebe Kino, ich liebe gute Filme. Mir geht es inzwischen so, dass ich mehr, wie sagt man es, enttäuscht oder genervt bin von den Filmen, die ich sehe, als begeistert. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Entweder an meinem Nihilismus oder an meiner Unfähigkeit, mich darauf einzulassen. Aber es gibt wenig, was ich, wenn ich dann mal ins Kino gehe oder auch zu Hause auf dem Beamer sehe, wo ich danach denke, wow, cool, das war jetzt super. Ne? Es ging mir ja selbst so bei der Dune-Verfilmung, die ich wirklich gut fand. Ich war gerne im Kino, habe mich da gerne mitnehmen lassen. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob mit mir da persönlich was passiert ist, aber es bleibt nicht so richtig hängen, wo ich jetzt echt sage so, wow, das war, müsst ihr unbedingt sehen, das war gut. Ich habe schon lange nichts mehr gesehen. Deshalb ist mein und ich würde es jetzt gar nicht als Tipp nehmen, weil es wirklich ein schwieriger Film ist. Und auch eher eine Dokumentation. Aber ich jetzt aus dem Science Fiction rauskommend, ich weiß nicht, Richtung Starship Troopers, ne? Also so Verfilmungen, die ja schon so drüber waren, die teilweise, was man ja früher oft hatte, Verfilmungen Science Fiction eben die Krieg in der Zukunft zeigen. Und ich habe damals von Myslav Chernov 20 Days in Mariupol gesehen, was ja Ukraine-Krieg, die letzten Tage von Mariupol nach der Invasion der Russen. Und der hat jetzt mit seinem Team einen neuen Film gemacht, 2000 Meters to Andriivka, wo sie praktisch eine Einheit zeigen, die 2000 Meter sich durch russische Einheiten kämpft, um eine Stadt zu befreien. Und das Ganze aber, die waren dabei und haben das mit Bodycams und Kameras gefilmt. Und ich habe so einen SF-Flash gekriegt, das anzugucken. Es ist fast nicht sehbar. Also den krassesten SF, den ihr euch vorstellen könnt. Ihr würdet ihn angucken, würdet wahrscheinlich aus dem Kino gehen und sagen nach einer Weile, Entschuldigung, das ist ein bisschen zu derb. Und das so umzusetzen, fand ich sehr faszinierend und hat für mich einen SF-Aspekt, weil da kriegt man einen Einblick, wo es hingeht. Nicht für jeden, wie gesagt, aber das ist der eindrucksvollste Film, den ich 2025 gesehen habe.
Mhm. Habe ich auch von gehört, von der Dokumentation. Ich fand schon den Mariupol-Film wirklich ja schwierig zu schauen, also ja. Weil er einfach, ich meine, das ist ein super, klingt jetzt so ein bisschen abgegriffen, super wichtiger Film natürlich,
ja.
Weil es nochmal intensiver ist als jetzt die Alex Garden-Filme, über die wir schon gesprochen haben, im Podcast und auch abseits des Podcasts. Der hat sich ja auch viel mit dem Kriegsgeschehen, mit dem aktuellen auseinandergesetzt in Warfare und auch in Civil War und in Warfare. Das sind dabei immer noch, irgendwie fiktionalisierte Filme oder behandeln eben vielleicht reale Geschehen, aber eben auf eine fiktionale Art und Weise. Und das sind jetzt eben Dokumentationen. Mhm. Und auch die haben natürlich irgendwie einen gewissen Blick darauf, auf das Geschehen.
Absolut.
Ich habe jetzt ja den neuen Film noch nicht gesehen, aber es fällt einem schon schwer, das irgendwie zu verdauen, weil es wirklich einen so nah da dran bringt, dieses Kriegsgeschehen. Und eben irgendwie auf eine Art und Weise auch durch das Unkommentierte, ich meine, ich weiß nicht, ob der Film kommentiert ist, aber durch das Unkommentierte von 20 Days einen da irgendwie mitten ins Geschehen reinwirft und eben damit also alleine lässt, ein Stück weit auch.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt, du bist halt mittendrin und du kommst halt auch nicht raus. Also das ist auch das, nur du kannst keinen Abstand dazu einnehmen, weil es eben so dicht ist. Also du, innerhalb von 10 Minuten bist du bei diesen Leuten und die erzählen dir innerhalb 10 Sekunden ihre Geschichten und du weißt, wer sie sind und 5 Sekunden später sind sie halt tot. Und das ist so, diese Wucht, die das Ganze entfaltet, hat mich echt, also das hat für mich einen Science-Fiction-Charakter, weil es die Realität so abstrahiert und so weit weg von uns zu sein scheint, dass man denkt so, das kann nicht real sein. Und das macht das noch eindrucksvoller, weil es ist halt, ja, unter Einsatz ihres eigenen Lebens haben sie das gefilmt. Ja, sehr wow. Würde auch sagen, wichtiger Film, aber nicht für jeden, definitiv nicht.
Yes. Also wir packen euch die ganzen Tipps, Literatur- und Filmtipps in die Shownotes. Und Wolf, möchtest du uns auch auf Veranstaltungen hinweisen, die jetzt demnächst im Otherland stattfinden?
Gerne. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob das bis dahin rauskommt, am kommenden Freitag ist Bettina Wurche da mit Jules Verne und die Entdeckung der Meeresbiologie. Also sie ist selber Meeresbiologin und hat im Hirnkostverlag ein Buch über Jules Verne geschrieben und was das für die Meeresbiologie und unseren Blick auf das Meer bedeutet hat. Dann haben wir am 20. Februar das Re-Update von Michael Maraks Lord Gamma, sehr wichtiger deutscher SF aus den 90er Jahren war das, glaube ich. Er macht jetzt hat es überarbeitet und es gibt eine neue Kickstarter-Version, neue Version und alles. Wird auch ein cooler Abend. Dann haben wir am 19.05. Cory Doctorow bei uns, der gerade in Shitification geschrieben hat, den Begriff, den er auch geprägt hat und der gerade eigentlich weltweit genutzt wird, um ein Topic-Begriff zu haben, der erklärt, warum diese ganzen Anwendungen von Spotify bis Instagram eigentlich immer kundenunfreundlicher und beschissener werden. Also Shitification, großartiges Buch. Ich kann den Abend nur empfehlen, wer Cory noch nie live erlebt hat, haut einen weg, was der Typ weiß und wie viel Geschichte er mit reinbringen kann im Hintergrund. Und dann haben wir auch schon einen Termin für die Zukunft im März, den ich jetzt gerade tatsächlich vergessen habe. Aber wenn
ich weiß diesen Termin noch.
Ha, hau ihn raus,
denn
Stefan.
Der hat auch eine andere Bewandtnis. Das ist der 9.5.
Ja. Ist dein Geburtstag?
Yes. Das ist nicht mein Geburtstag. Es ist der Geburtstag von
Alex.
Alex.
Richtig. Ah.
Das heißt, yes. Also, falls ihr dann denkt, gratuliert Alex zum Geburtstag an diesem Tag.
Jetzt werde ich es nie mehr vergessen.
Danke.
Genau, also das sind so die Veranstaltungen, die wir jetzt in nächster Zeit geplant haben. Da wird noch einiges dazukommen. Es läuft jetzt gerade so an, aber auch schon wieder Sachen, von denen ich von jeder Einzelnen sagen würde, wenn ihr eine Chance habt, dabei zu sein, definitiv dazukommen. Und ihr findet natürlich die aktuellen neuen Veranstaltungen auf unserer Website im Kalender unter otherland-berlin.de, www.otherland-berlin.de. Das kann sich minütlich ändern, was wir dann zukünftig für Veranstaltungen haben werden, weil das geht dann doch relativ schnell, wenn man das der Kalender voll ist.
Sehr schön. Dann werden wir am Ende dieser Jahresrückblick-Folge angekommen. Noch ein Hinweis an euch da draußen. Ihr könnt natürlich das Otherland unterstützen, indem ihr den Laden einfach besucht und dort eure Sci-Fi-Bücher kauft. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr zum Beispiel auf unserem PayPal-Account mal vorbeischaut und uns da eben kleine oder große Geldspenden hinterlasst, und damit wir unsere Arbeit weiterführen können und uns viele Bücher wiederum im Otherland kaufen können. Das ist ja alles so ein selbstfütterndes System hier bei uns. Ihr könnt uns auch mal wieder Kommentare hinterlassen, denn, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Alex, wir haben einen super seltsamen Kommentar bekommen. Wenn ich hier auf unsere Podcast-Host-Seite Let's Cast gehe, also auf das unser Menü, was wir quasi sehen, sehe ich nur GGFFFFGGFDDDDFGGF. Und ich war so, hä, ist das Spam? Irgendwer hat einfach unsere Bewertungssektion voll gespammt. Und das war Gefallener Engel. Und das gleiche nochmal von The Unlucky. Also zwei Kommentare, die das gleiche sind, nämlich so Striche und einfach Buchstaben. DDD, das. Und genau, einmal steht nämlich das da und einmal dann so DDDFGGDD. Also ganz viel Quatsch. Und dann nochmal SS, also ESES. Und ich war so, hä, ist das ein Code? Bin dann aber auf mein Handy zur Hand genommen und hab dann mal Apple Podcast, wo das eben passiert ist, aufgerufen und hab dann gesehen, das ist ein Roboterkopf. Das ist einfach irgendwie ein Code oder irgendwie mit den Buchstaben so hingedreht, dass das einfach ein, hier, kann ich euch das zeigen? Nee, doch, kennt es sogar. Hier, genau,
ja,
so.
Ja, verstehe.
Stefan so lernt ASCII-Bilder kennen.
Ja, genau, ASCII, ja. Roboter, was weiß ich. Ja, auf jeden Fall sehr kreativ. Dazu noch 5 Sterne und reingedrückt.
Okay, Boomer.
Dazu noch 5 Sterne reingedrückt.
Ja,
und
das ist
also
gut.
Vielen, vielen Dank. Und macht das doch auch mal. Also zeichnet uns was, malt uns was Schönes, haut uns Bewertungen rein. Vielleicht ein bisschen aussagekräftiger als jetzt nur Buchstaben, die dann eben zu einem Gemälde werden. Aber es wird uns auf jeden Fall freuen und uns auch helfen. Also teilt den Podcast auf Plattformen und so weiter. Kennt ihr das Game? Okay.
Und
schön,
wenn
jetzt
für euch nichts dabei war bei den 1000 Büchern, die Wolf vorgeschlagen hat, dann kauft euch doch im Otherland das Buch von Alistair Reynolds, Das Schiff der flüsternden Träume. Denn das wird als nächstes bei uns im Podcast besprochen. Und wenn ihr mir ein Buch zum Geburtstag schenken wollt, dann könnt ihr das auch im Otherland bestellen. Denn ihr müsst nicht in Berlin unbedingt vorbeischauen. Ihr könnt auch per Mail die Bücher, die ihr gut findet, bestellen. Und dann kriegt ihr die zugeschickt. Oder ihr schickt sie dann an mich zu meinem Geburtstag. Wink, wink.
Yeah, sehr, sehr gerne. Einfach eine Mail an service@otherland-berlin.de und der Rubel rollt und das Buch fliegt.
Yes. Alright. Vielen Dank an euch.
Dank zurück.
Wir stecken aus.
Vielen Dank. Schönen Abend euch noch. Tschüss.
Ich stecke aus.